Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Panzer, Raketen, Helikopter, Maschinengewehre, das sind die Waffen, die wir in den Bildern zu sehen bekommen, die derzeit vom Krieg in der Ukraine in den Medien verbreitet werden.
Es gibt aber auch Waffen, die unsichtbar sind, mit denen Angriffe ausgeführt werden, die sich abseits der TV-Bilder abspielen. Online, im Internet. Attacken, die man vielleicht Cyberwar nennen könnte. Was hier bisher geschah, fasst Leon Ginzel zusammen.
Anfang Januar. Noch bevor die ersten Panzer auf ukrainischem Territorium rollen, greift Russland die Ukraine digital an. Regierungsseiten und auch Bankenwebsites werden lahmgelegt. Außerdem kommt eine brandneue Malware namens Hermetic Wiper zum Einsatz, um auf infizierten Rechnern Daten zu zerstören. Rätselraten gibt es rund um den Ausfall eines ukrainischen Satellitennetzwerks, zeitgleich zum militärischen Angriff Russlands. Auch fast 6000 deutsche Windkrafträder werden über das System gesteuert und sind nicht mehr erreichbar. Es gibt die Vermutung, dass dahinter russische Hacker stecken, bewiesen ist das aber nicht. Mitte letzter Woche dann eine neue Eskalationsstufe.
Greetings, citizens of the world. This is a message to Vladimir Putin from Anonymous. Members of Anonymous have declared cyber war against your aggressive regime, with numerous government websites being taken offline in the past several days.
Das Hackerkollektiv Anonymous erklärt Wladimir Putin den Krieg. Und es folgen Taten. Die Homepage vom Kreml und andere Regierungsseiten werden mit Zugriffsversuchen geflutet und brechen zusammen. Auch Medien wie Russia Today und der Energiekonzern Gazprom werden attackiert. Die Seiten sind teilweise immer noch down. Die Antwort von Russland-treuen Hackern lässt nicht lange auf sich warten. Mehrere Facebook-Seiten von ukrainischen Militärs, Politikern und Journalisten zeigen plötzlich Videos an, die die ukrainische Armee als geschwächt darstellen sollen. Dahinter steckt laut Meta eine Hackergruppe mit Verbindungen nach Belarus. Generell teilt sich die hackende Online-Community gerade in zwei Lager. Die einen, wie Anonymous, unterstützen die Ukraine. Große Ransomware-Gruppen wie Conti wollen Russland verteidigen. Wie groß die Bedeutung von Hacktivismus ist, wie es jetzt oft genannt wird, zeigt der offizielle Aufruf des ukrainischen Digitalministers, der letzte Woche per Twitter bekannt gab, eine IT-Armee zusammenzustellen und um Talente warb. Wenig später folgte bei Telegram eine Zielliste mit russischen Firmen und Regierungsseiten, die lahmgelegt werden sollen. Mehr als 250.000 Unterstützer haben sich bereits gemeldet. Die Moskauer Börse war offenbar eines der ersten Ziele. Hinter all den kleinen Aktionen beider Lager steckt das Ziel, für Unruhe zu sorgen und das Vertrauen in offizielle Stellen zu destabilisieren. Cyberattacken können aber auch schwere Konsequenzen haben, vor allem wenn immer mehr Hacker alleine eingreifen und wahllos Ziele attackieren. Marco Gerke vom privaten Think Tank Cybercrime Research Institute in der ARD-Sendung Nano vom 25. Februar.
Es kann also sein, dass ein Angriff gegen ein ukrainisches Unternehmen oder gegen Infrastruktur dort durchgeführt wird. Und dabei wird eine Schwachstelle ausgenutzt, die aber im Ergebnis zur Folge hat, dass sich eine Schadsoftware auch in anderen Ländern verbreitet.
So geschehen 2017 bei der russischen Cyberattacke auf ukrainische Unternehmen mit der Schadsoftware NotPetya, die sich weltweit verbreitete und zahlreiche Server und Festplatten löschte. Aber es muss auch nicht immer die große Malware-Attacke sein, um sich im digitalen Krieg zu positionieren. So hackten sich Aktivisten in das internationale System für Schiffsdaten und änderten das Ziel von Wladimir Putins Privatjacht in Hell, Hölle. Und Anonymous ruft dazu auf, bei Google Maps Antikriegsbotschaften in Rezensionen für russische Restaurants und Geschäften zu verstecken, um so die Zensur zu umgehen. Tausende sind dem Aufruf bereits gefolgt. Ein Beispiel: Das Essen war großartig. Leider hat uns Putin mit dem Einmarsch in die Ukraine den Appetit verdorben. Ihre Regierung belügt sie. Stehen Sie auf.
Aber ob man das tatsächlich Cyberwar nennen kann? Der vielbeschworene große Cyberangriff scheint neben dem Angriffskrieg jetzt eine untergeordnete Rolle zu spielen. Oder täuscht da der Eindruck? Vielleicht darüber sprechen wir gleich mit Lennart Maschmeyer von der ETH Zürich. Über eine Woche Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine und wir können sagen, wir haben zwar jahrelang über Cyberkriege auch gesprochen, doch die Bilder eines konventionellen Kriegs überschatten immer noch alles. Der Krieg im Digitalen scheint zumindest eine untergeordnete Rolle zu spielen.
Doch warum ist das so und täuscht dieser Eindruck vielleicht einfach nur? Diese Fragen haben wir Lennart Maschmeyer gestellt, der an der ETH Zürich zu Cybersicherheit forscht.
Nein, das täuscht nicht. Genau so ist es. Es ist eben so, dass sich dieses Gedankenkonstrukt eigentlich vom Cyberkrieg über lange Jahre gebildet hat und auch immer weiter aufgebauscht wurde von Medienberichten, aber auch von vor allem verschiedenen Cybersecurity-Firmen, die halt immer verschiedene Berichte schreiben über Cyberattacken und da auch gerne ein bisschen übertreiben, weil es natürlich mehr Geld in die Kassen bringt, weil sich dann auch mehr Leute melden und diese Software kaufen, die einem angeblich eben hilft, gegen solche Angriffe zu verteidigen. Was genau der Grund dafür ist, könnten wir länger darüber reden, aber es ist eben jedenfalls so, es gab die große Erwartung, dass es jetzt große Cyberangriffe gibt und etwas auf einer Skala, wie wir es eben eigentlich noch nie gesehen haben, weil es eben jetzt ein großer Krieg ist, wo dann einer der mächtigsten Staaten in diesem Bereich, also Russland, eben mitspielt. Aber ich war eigentlich schon länger skeptisch und habe auch vor 2 Wochen einen kleinen Artikel dazu geschrieben, warum ich eben denke, dass es unwahrscheinlich ist. Denn ich habe mir über die letzten Jahre, was Russland bisher gegen die Ukraine erreicht hat, mit Cyberangriffen angeschaut und da eigentlich genau das Gegenteil gesehen, auch zu meiner eigenen Überraschung. Es gibt halt viel Hype darum. Russland hat es da mal geschafft, das Stromnetz auszustellen, zum Beispiel mit einem Cyberangriff. Das wurde ja riesig berichtet. Aber trotz dieser also kleinen Erfolge, würde ich sagen, ist es so, dass es strategisch nicht viel gebracht hat. Russland hat eben seine Ziele dort nicht erreicht. Das Ziel ist eben, die Ukraine dazu zu bringen oder davon abzubringen, nähere Beziehungen zum Westen zu verfolgen und auch zur Europäischen Union eben den Zutritt zu erlangen und zur NATO. Das hat offensichtlich nicht funktioniert. Cyberangriffe waren nur ein Teil davon, auch andere Arten der Subversion, also Unterwanderung von der Gesellschaft und Desinformation, Propaganda, dazu die militärische Aggression im Osten. Das alles war nicht genug. Deshalb hat Russland sich eben offensichtlich entschieden, dann stattdessen das Militär einzusetzen, eigentlich das klassische Machtinstrument.
Vielleicht könnten wir an dieser Stelle mal sozusagen eine Grenze ziehen und sagen, was genau, also weil Sie ja gerade gesagt haben, es gab Angriffe auch aufs Stromnetz, die auch da damals zumindest erfolgreich war. Jetzt im Rahmen des, es gibt dieses Wort, was jetzt gerade oft benutzt wird, des kinetischen Krieges, also der klassischen Kriegsführung mit Waffen, ist das nicht parallel passiert. Wo zieht man in die Grenze und sagt, das sind Hackerangriffe und das ist ein Cyberkrieg?
Ich glaube, am einfachsten kann man es so sagen, dass wir jetzt diese neue Technologie haben, schon länger. Informationstechnologie ist für viele nicht mehr neu, aber gerade in der Politikwissenschaft, aber auch in Kreisen in Verteidigungsministerien weltweit ist es immer noch, wird das als etwas Neues gesehen. Und diese verschiedenen Leute haben eben versucht, irgendwie zu erklären, was das bedeutet für Konflikte, dass diese neue Technologie. Und die Annahme ist, dass es eben Kriege revolutioniert, dass es ein neues Instrument gibt, in Kriegen verschiedene Ziele zu verfolgen und auch dabei erfolgreich zu sein. Aber das hat einfach wenig mit der Realität zu tun. Und genau deshalb ist es eben so, in der Wirklichkeit gibt es verschiedene Arten von Hackerangriffen, aber es hat noch keine von irgendwelchen Cyberoperationen oder Cyberangriffen annähernd vergleichbare Zerstörungen erzeugt, wie eine Militäraktion, also kinetischer Angriff, wie es genannt wird, ganz einfach eine Rakete irgendwo hinzuschießen.
Dennoch möchte ich nochmal nachfragen, wie Sie zu der These kommen, denn andere kommen ja zu ganz anderen Ergebnissen. Also wir haben auch hier in der Sendung schon darüber gesprochen, dass durchaus mit einem Cyberkrieg zu rechnen wäre. Das war natürlich vor dem Angriff. Wie erklären Sie sich diese unterschiedlichen Schlussfolgerungen?
Ich glaube, das ist wirklich so, dass es ein Gedankenkonstrukt ist. Theoretisch ist ganz, ganz vieles möglich, aber der Knackpunkt ist, wenn man es sich wirklich mal empirisch anschaut, also untersucht, wie solche Angriffe wirklich ablaufen, ist es extrem schwer, Cyberangriffe auszuführen gegen ein bestimmtes Ziel, die einen bestimmten Effekt erzeugen sollen, zu einer bestimmten Zeit und dann das auch verlässlich tun. Ein Beispiel wäre eben im ganzen Land zum Beispiel das Stromnetz auszuschalten. Das wird ja oft als Beispiel angeführt. Das ist auch theoretisch möglich, aber in der Praxis extrem herausfordernd.
Aber heißt das, dass es nie passieren wird, weil Sie gerade schon in die Zukunft auch geblickt haben? Oder heißt das, es wird nicht in Verbindung mit einem, ich sag mal in Anführungszeichen, klassischen Krieg passieren? Oder müssen wir jetzt gar keine Angst mehr davor haben, dass so eine Sicherheitslücken, falls sie auftreten sollten, jemals ausgenutzt werden, um sowas anzustellen?
Ja, da gibt es eigentlich 2 Antworten darauf. Also ich würde sagen, es ist eben nicht unmöglich. Theoretisch ginge das schon, wie gesagt. Und es ist natürlich, kann immer mal sein, dass wir eine Hackergruppe haben, die extrem Glück hat. Das bedeutet, dass eben das Opfer keinen Wind davon bekommt, obwohl sich jemand da über Monate, wahrscheinlich Jahre, in einem Computernetzwerk ausbreitet auf einer nationalen Skala und das nicht entdeckt, nichts dagegen macht. Und dass diese Hackergruppe dann auch noch so solche Fähigkeiten hat, so gut ist, dass sie es eben schafft, auf einem Landesebene, also auf nationaler Ebene, so einen Angriff zu koordinieren, um dann da den Strom auszustellen, um bei dem Beispiel zu bleiben. Das könnte schon sein, aber wie gesagt, weil das so herausfordernd ist, ist es einfach extrem unwahrscheinlich. Und das, da kommt der zweite Teil der Antwort. Wenn es eben darum geht, wirklich Zerstörung zu erzeugen oder solche Art von Schaden anzurichten, sind halt militärische Mittel viel effektiver. Und nicht nur militärische Mittel, sondern auch traditionelle Mittel der Sabotage. Denn es geht hier ja eigentlich um verschiedene Arten der Sabotage. Israel zum Beispiel im letzten Jahr gegen den Iran gemacht, gegen das Atomprogramm da. 2010 hat Israel es mit einem Cyberangriff probiert, extrem viel Zeit dafür verbracht, zusammen mit den USA, 5 Jahre Vorbereitung, hat etwas Schaden angerichtet. Und jetzt letztes Jahr haben sie einen Agenten eingeschleust oder mehrere Agenten, die dort Bomben gezündet haben, die die ganze Fabrik, wo das Uran angereichert wird, praktisch komplett zerstört haben, also viel größere Zerstörung angerichtet.
Sie schreiben genau das auch in Ihrem Artikel, nämlich dass Cyber War eher in den Grauzonen der Kriege stattfindet, also vorher und verdeckt, bevor wirklich ein Krieg ausbricht. Jetzt könnte man ja fragen, auch mal auf Deutschland zum Beispiel geschaut, ist denn die Gefahr von Cyberangriffen jetzt insofern größer geworden, da wir uns ja jetzt viel stärker in einem Grauzonenkonflikt mit Russland befinden?
Ja, das ist schon möglich, aber auch da ist dann die große Frage, was jetzt die Prioritäten sind von Russland. Und soweit wir wissen, hat Russland eine Hackergruppe, die gut darin ist, solche Sabotageakte durchzuführen. Wir wissen nicht, wie viele, 20, 50 Leute, sowas in die Richtung würde man schätzen. Aber das heißt, jetzt im Kontext von der Eskalation im Moment und den Spannungen, ist es eine weltweite Allianz gegen Russland. Und in dieser Allianz, wenn Russland jetzt eben Cyberangriffe verwenden will, um da verschiedene Ziele zu erreichen, um die Allianz irgendwie zu schwächen, das wäre ja auch das Hauptziel hier, muss es natürlich oder muss diese Gruppe ganz klar priorisieren. Und ob da Deutschland dann das erste Ziel ist, ist eine große Frage. Ich würde vermuten, dass das eher dann auf die Amerikaner abzielen wird.
Ein anderer, also würde man sagen, Schauplatz im digitalen Raum sind ja die Nachrichten und Informationen, die da verbreitet werden. Und in Russland beherrscht die Kreml-Propaganda ja die Medien. Unabhängige Medien werden da blockiert, verboten und aufgelöst. Und es gibt jetzt auch neue Gesetze. Doch überall anders auf der Welt dominiert ja die ukrainische Führung das Narrativ. Hätte diese Gefahr des ukrainischen Narrativs Russland nicht eindämmen müssen, um erfolgreich zu sein? Oder wäre das überhaupt gar nicht gegangen, weil IT-Infrastruktur so dezentral ist, dass das eigentlich gar nicht möglich ist?
Ja, das ist auch eine gute Frage. Da rätseln natürlich auch viele Leute drüber im Moment, genau wie mit den Cyberangriffen, die eben nicht passiert sind. Da gibt es auch verschiedene Antworten. Also ganz ehrlich ist es im Moment unklar. Was ich am ehesten vermute, so wie es aussieht, ist, dass Russland das einfach nicht sehr strategisch geplant hat, diese ganze Kampagne. Das sehen wir einerseits bei den Cyberangriffen. Es hat ja doch welche gegeben aus Russland. Die sind aber nicht von langer Hand geplant gewesen, sondern kurzfristige Aktionen, die man halt schnell machen kann, so wie bei einer Internetseite da den Zugang erlangen und irgendwelche Bilder hochladen gegen die Ukraine oder DDoS-Attacken und so weiter. Also alles kurzfristig gemacht. Und genauso scheint ja auch die Strategie von der ganzen Invasion im Moment zu laufen. Russland hat offensichtlich erwartet, dass es in 2 bis 3 Tagen die ganze Ukraine kontrolliert. Und insofern dann auch erwartet, in dem Moment kontrollieren sie die Infrastruktur. Das ist aber nicht so. Und deshalb sehen wir jetzt diesen, ich denke, sehr erfolgreichen oder diese sehr erfolgreiche Propagandakampagne von der Ukraine, was wir ja alle sehen, die Heldentaten der ukrainischen Bevölkerung und der Armee. Und ich würde das im ehesten eben als Fehlschlag der russischen Strategie sehen, dass sie das nicht vorhergesehen haben und deshalb auch nicht geplant haben, im Voraus Militärangriffe auf die Infrastruktur auszuführen.
Nun hat die Ukraine jetzt öffentlich eine Angriffs-Cyber-Armee rekrutiert. International kann man sich über einen öffentlichen Telegram-Kanal für diese Armee einschreiben, also ein Klick auf Join und man ist dabei. 287.000 Menschen haben dies bereits getan, Stand Freitag. Das ist eine Maßnahme ohne Beispiel. Was kann aber so eine Armee überhaupt ausrichten? Was sind denn da mögliche Szenarien?
Das sehe ich auch ähnlich wie, was ich zuvor schon zu der ganzen Idee vom Cyberkrieg gesagt habe. Es hat ja auch Anonymous direkt Russland, also das Hacker-Kollektiv Anonymous Russland, den Cyberkrieg erklärt. Aber ich denke, auch da ist das, was wir in der Realität sehen werden, deutlich weniger zerstörerisch, als wie es klingt, als nur ein Cyberkrieg. Deshalb sehe ich da auch die Risiken von den Angriffen selbst, also Risiken hier für Russland, den Schaden, den es gegen Russland erzeugen kann, eher als gering ein. wahrscheinlich als nicht relevant letztendlich in dem Konflikt. Aber weil es eben eine Gruppe ist, die von niemandem wirklich kontrolliert wird und auch sehr unberechenbar ist deshalb, wir wissen ja gar nicht, wer jetzt dahinter steckt, ist da doch ein Risiko der Eskalation. Einerseits, weil es Russland einen Vorwand bietet, um selbst solche Cyberangriffe gegen den Westen auszuführen, weil man dann ja einfach sagen kann, hier, ihr macht das Gleiche gegen uns, jetzt treffen wir euch auch, denn ihr habt ja praktisch angefangen, das wäre das Argument aus der russischen Seite.
Halten Sie den Aufruf der Ukraine dann für unethisch? Also einerseits wegen der Gefahr, die Sie gerade geschildert haben, und andererseits vielleicht auch, weil dort wohlmeinende, übereifrige, technisch begeisterte Menschen sich in Gefahr bringen, wenn sie sich an sowas beteiligen und dann vielleicht sozusagen zum Ziel von staatlichen Akteuren aus Russland werden?
Die ethische Frage ist sehr schwierig. Einerseits denke ich, es ist ja besser, wenn wir jetzt ethisch argumentieren, besser in den Cyberkrieg zu ziehen, weil es eben nicht so viel Zerstörung kreiert, als in den wirklichen Krieg zu ziehen. Es ist natürlich eine super Propagandaaktion, auch für die Ukraine, gerade wenn man jetzt sieht, es melden sich Hacker aus verschiedenen Ländern, aus dem Westen, zeigt die Unterstützung für die Ukraine. Aber ich sehe eben nicht, dass die Ukraine einen großen Vorteil erlangen wird dadurch. Und ich sehe eher, dass die Nachteile größer sind. Insofern würde ich da eher sagen, es ist eine strategische Fehlentscheidung.
Lennart Maschmeyer, Wissenschaftler an der ETH Zürich, zum Aufruf der ukrainischen Regierung, sich bei einer Angriffs-Cyberarmee einzuschreiben und zur Rolle digitaler Angriffe im Russland-Ukraine-Krieg. Wir danken für das Gespräch.